Also eigentlich muss ich jetzt gar nichts mehr erzählen. In dem Lied ist schon so viel drin gesteckt. Das war eigentlich schon fast die ganze Botschaft. Und ich will jetzt einfach versuchen, ich hoffe, dass du ist okay. Darf ich du sagen?
Ja.
Genau, ich bin Claudia. Genau, ja, ich möchte euch einfach erzählen, etwas zum Thema Sinn erfüllt. Was bleibt, wenn alles zusammenbricht? Ich habe erst mal eine Frage an euch, typisch Lehrerin, gell? Wer kann auf Anhieb in 1 bis 2 Sätzen erklären, was sein Sinn des Lebens ist? Schwierig, gell? Eigentlich, ich will auch gar keine Antwort, keine Angst, aber ja, ich meine, der Sinn des Lebens, eigentlich ist es ja eine total relevante Frage für unser Leben, aber die wenigsten, die machen sich darüber tatsächlich, ich sage jetzt mal, jeden Tag Gedanken, da hat man ja ganz andere Sachen im Kopf. Und erst kürzlich hat mich auch einer meiner Abiturienten gefragt, ob man denn überhaupt einen Sinn im Leben braucht. Ja, also Rallye-Klasse, Freizeit, ja, brauche ich überhaupt einen Sinn? Wozu denn eigentlich? Ja? Und wir leben halt irgendwie so Tag ein, Tag aus vor uns hin. Aber welchen Zweck hat es? Was für einen Sinn macht es, dass ich lebe? Wozu lebe ich? Ist das alles nur Zufall? Und was ist dann auch, wenn in meinem Leben etwas oder auch gefühlt alles zusammenbricht? Genau damit wollen wir uns jetzt heute befassen. Sinn erfüllt, was bleibt, wenn alles zusammenbricht? Und das Wort Sinn erfüllt gibt es ja in dem Sinn jetzt nicht. Also wenn ich einen Duden aufschlag, Sinn erfüllt, steht da nicht drin. Und deshalb nähern wir uns jetzt mal dieser Konstruktion so Schritt für Schritt ein bisschen an. Schauen wir uns zuerst mal das Wort Sinn an. Ich habe da tatsächlich dann auch mal im Duden nachgeschlagen, habe ein bisschen was anderes entdeckt, wie bei Wikipedia stand oder wie das am Anfang bei der Begrüßung hieß. Im Duden, da steht für Sinn Ziel und Zweck, der einer Sache innewohnt. Und ich denke, bei Gegenständen ist es ja noch ganz einfach. Also wenn ich jetzt an den Backofen denke, ja, was ist Ziel und Zweck von einem Backofen? Dass er halt Brot backt oder Kuchen backt oder sonst irgendwas. Dadurch erfüllt er seinen Zweck. Was aber ist jetzt Ziel und Zweck von meinem Leben? Oder wie schon vorher angeklungen ist, was ist denn jetzt mein Sinn im Leben? Bei mir hat sich die Frage zu dem Thema im Lauf der Jahre tatsächlich sehr verändert. Ich würde schon fast sagen, auf den Kopf gestellt. Und da möchte ich euch jetzt so ein bisschen mal mit reinnehmen. Also ich bin so in einer recht typisch schwäbischen Arbeiterfamilie in Neckarsulm groß geworden. Da hat man so nach dem Motto gelebt, ja, so schaffe, schaffe, Häusle bauen. Und der Zweck, der Sinn oder der Zweck, der mein Leben damals zu was Wertvollem machte, war zum Beispiel gut in der Schule und im Studium zu sein. Denn von nichts kommt ja schließlich nichts. Wenn ich gute Noten habe, mache ich einen guten Abschluss, kriege ich einen guten Job. Wer es im Leben zu was bringen will, der braucht eine gute Grundlage. So wurde ich erzogen. Danach ging es dann darum, eben einen guten Job zu finden. Nicht einen, der mir jetzt irgendwie Erfüllung gibt oder auch Spaß macht, so vielleicht ein bisschen, aber also natürlich einen, wo man auch echt Geld verdient. Ja, also so eigentlich wäre mir ja sowas Soziales total gelegen, aber dann verdient man ja kein Geld. Also hat man das nicht gemacht in meiner Familie. Deshalb fand es mein Vater ganz toll, dass ich dann erstmal gesagt habe, ja, duales Studium, BWL studieren, war super, 3 Jahre Geld verdienen, konnte noch zu Hause wohnen bleiben, Miete gespart, wunderbar, super. Und da bekannt man ja dann auch irgendwie Anerkennung und wenn man gut ist, läuft das Leben irgendwie so. Also erfolgreich im Leben durch Leistung, das war so jahrelang meine Devise, weil ich auch einfach gar nichts anderes gekannt habe. Also von daher Jobdefinition über den Job war auch Teil vom Sinn meines Lebens damals. Für andere kann es vielleicht sein, hier Eigenheim, ein neues Häuschen, ja, so, dass man nicht ständig Miete zahlen. Das ist jetzt natürlich ein großes Haus, aber sieht jetzt nicht aus wie in Mainzheim, auch nicht wie in Neckarsulm oder Neuenstein. Aber also das kann auch so der Sinn des Lebens von jemandem sein. Also ich sehe es bei uns in der Nachbarschaft, wir wohnen so in einem Neubauviertel, gefühlt sind wir die Einzigen, die dieses Haus gemietet haben. Alle anderen haben sich das natürlich gekauft und zahlen dann das Haus wahrscheinlich bis zu ihrem Lebensende abgefüllt. Ja, also da ist dann halt, da stecke ich wahnsinnig viel, nicht nur Geld rein, sondern halt auch meine Zeit. Ja, also samstags, da ist nichts mit Ausruhen und Entspannen. Da wird dann erst mein Gärtle geschafft und Rasen gemäht und dann jetzt kann man ja die Bäume stutzen und was weiß ich was. Also da kommt ja eins zum anderen und das ist ja dann auch irgendwie der Sinn von meinem Leben, mich um das Häusle zu kümmern, das instand zu halten, dass man später vielleicht auch gut wieder die Kinder weitergeben kann oder verkaufen kann oder sonst irgendwas. Ein Teil vielleicht vom Sinn deines Lebens. Und wer wohnt schon gerne in so einer Immobilie alleine? Ist ja auch langweilig, ist ja auch viel zu groß. Das ist übrigens das Bild von meinem Mann und mir tatsächlich. Und, ja, also Partnerschaft, Thema Beziehung. Also der Partner, der wird auch teilweise zum Sinn deines Lebens. Oder zumindest bei mir war das so. Also Thema Partnerschaft, ja, das große Baustelle, erzähle ich euch später noch ein bisschen was dazu. Aber Sinn des Lebens, die Partnerschaft, der Mann und was man da alles rein investiert und ihm Gutes tut und ach, macht und tut, gell, damit das irgendwie alles so noch bleibt, wie es gut ist und so. Und später dann, um das Glück natürlich perfekt zu machen, was fehlt? Familie. Ja, also Familie werden, Kinder kriegen, das ist doch der Sinn des Lebens, oder? Das klingt doch eigentlich ganz schlüssig. Also bei mir war es tatsächlich so, ja, also ich habe es ja schon anklingen lassen, alles schien perfekt zu laufen, super Abi gemacht, Studium, was weiß ich, dann über so einen kurzen Umweg dann tatsächlich meinen Traumjob als Berufsschullehrerin gekriegt. Dann, weil ich habe gemerkt, okay, ein Bürojob ist dann doch nicht so, da waren dann doch irgendwie zu wenig Menschen um mich rum, also Lehrerin. Dann war ich noch dazu politisch, sozial engagiert. Hatte einen erfolgreichen Freund, jetzt nicht der, ja, das war viel später dann erst, aber das war einer, der war gefühlt für mich die beliebteste Person unseres ganzen Abi-Jahrgangs und ich kam mit dem zusammen. Also was war das für eine Ehre, ja, da ist mein Wert nochmal ins Unermessliche gestiegen, dadurch, dass ich mit dem zusammenkam und niemand sonst und genau, aber dass wir letztendlich viele Jahre lang nur nebeneinander hergelebt hatten, das wusste damals keiner. Und und dann nach 7 Jahren, mit diesem Hin und Her leben und noch studiert und was weiß ich und sich ein bisschen aus den Augen verloren, aber trotzdem zusammen gewesen, kam dann tatsächlich sogar noch eine Verlobung. Und aber 7 Jahre nach Beziehungsbeginn kam dann tatsächlich diese Krise. Und ich war dann mit Mitte, Ende 20 verlobt und die Beziehung zerbrach. Plötzlich, ich wollte jetzt nicht meinen Ex-Freund hinmachen, deshalb. Also, von daher, also plötzlich war da dann keiner mehr da, ja? Keiner, der sagte, ich liebe dich. Keiner, mit dem er viel Zeit zusammen verbracht hat. Und stattdessen war dann plötzlich Einsamkeit auf der ganzen Linie. Ich war im wahrsten Sinne des Wortes am Ende. Dieser Mann, mein Ex-Verlobter, der war damals wirklich Teil und Sinn meines Lebens. Und wahrscheinlich war er damals sogar der Sinn meines Lebens. Und jetzt war da so diese innere Leere, wie so ein Loch in mir drin. Und mir war es, als ob ich wirklich ins Bodenlose falle, als der plötzlich nicht mehr da war. Also welchen Sinn hatte denn mein Leben überhaupt noch? So ganz allein, zumindest rein gefühlsmäßig. Klar, man hatte noch so ein paar Freunde, aber also mit denen habe ich ja viel weniger Zeit verbracht. Und was bleibt dann noch, wenn gefühlt alles zusammenbricht? Da, also für mich blieb da gefühlt irgendwie überhaupt nichts mehr. Für eine andere ist es vielleicht der gute Job, der wegbricht. Und oder auch die Finanzen, die dann damit zusammenhängen. Oder es gibt vielleicht auch Menschen, die wünschen sich von ganzem Herzen Kinder. Was aber, wenn der Wunsch gerade für dich nie in Erfüllung geht? Wenn dein Traum, Mama zu werden, zerplatzt? Oder an die Mamas unter uns, was, wenn deine erwachsenen Kinder selbstständig geworden sind, eine eigene Familie gründen, von dir wegziehen? Auch Kinder können also der Sinn des Lebens sein, der bei vielen eine große Rolle spielt. Oder wenn dann eben anstatt dieses erträumten Eigenheims plötzlich eine schwere Krankheit in dein Leben kommt. Das kannst du ja nicht machen, du trägst nicht dazu bei, das passiert plötzlich. Du kannst vielleicht morgen irgendwelche Sachen nicht mehr machen, die immer nie ein Problem für dich waren, aber plötzlich geht manches nicht mehr wie früher. Oder auch du wirst einfach nur älter und kannst manches nicht mehr so tun, wie dir das früher noch möglich war. Was ist dann mit dem Sinn deines Lebens? Also vielleicht war früher was der Sinn deines Lebens, der dir heute durch unterschiedliche Gründe nicht mehr möglich ist. Oder vielleicht ist es auch bei dir was ganz anderes, durch das dein Leben aus den Fugen gerät. Ich glaube, jede von uns kennt irgendwas, wo sie gemerkt hat, wow, da passiert was, das kann ich nicht mehr kontrollieren und ich stürze jetzt einfach mal ins Bodenlose gefühlt. Was also, wenn was Unvorhergesehenes dazwischen kommt? Was, wenn ich plötzlich an meine Grenzen stoße? Was, wenn mein Ziel unerreichbar wird? Was bleibt da noch, wenn alles zusammenbricht? Und im Extremfall, hat das Leben dann überhaupt noch einen Sinn? Debbie, bei dir muss doch alles irgendwie viel besser gewesen sein, oder? Also du bist doch in so einer tollen christlichen Familie aufgewachsen, das habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt, also ich nicht. Ja, also meine Eltern haben mit Glaube, Gott, Jesus nichts zu tun, aber das erzähle ich später noch. Aber bei dir war ja da alles eigentlich doch wunderbar, oder?
Ja, das stimmt. Also ja, ich bin christlich erzogen worden. Das heißt, ich war schon gefühlt vor meiner Geburt schon im Gottesdienst und in der Kinderstunde und überall. Das heißt, ich habe das schon mein ganzes Leben so um mich herum gehabt und ich hätte auch gesagt wirklich, dass ich schon als Kind oder spätestens als junger Teenie schon wusste, was der Sinn des Lebens ist und was mein Sinn des Lebens sein soll und dass es eben Gott ist. Das lernt man so, das ist ja logisch für mich zumindest gewesen. Oder ist es auch immer noch. Das habe ich so gelernt und das hätte ich dir sagen können, aber ganz ehrlich, ich hätte nicht sagen können oder erklären können, was das jetzt wirklich mit meinem persönlichen Leben zu tun hat. Wenn ich sage, Gott ist der Sinn meines Lebens, was heißt das? Was ist da jetzt irgendwie? Wie kann ich das erklären praktisch? Das hätte ich nicht machen können. Und ich habe gemerkt, dass in Krisen, dass mein Glaube überhaupt nicht gehalten hat. Klar, ich habe gesagt, ich glaube an Gott und ich habe das wirklich so gemeint. Aber ich habe gemerkt, das hält nicht mein Glaube an die Existenz von Gott. Und ich bin umgeworfen worden in Krisen, eben wie jeder umgeworfen wird, der Jesus eben nicht an seiner Seite hat. Zum Beispiel mein Papa, der war über 20 Jahre lang schwer krank und wir haben mindestens einmal im Jahr im Krankenhaus um sein Leben gebangt. Und es war einfach eine harte Zeit. Wir haben überlegt, mussten bis am nächsten Tag um 9 Uhr sagen, ob wir die Maschinen abstellen oder nicht. Also es war wirklich immer haarscharf und er hat ganz oft überlebt. Und dann ging es eben wieder weiter und es war einfach eine harte Zeit. Oder mein Cousin ist mit knapp 4 Jahren im eigenen Pool ertrunken, bei mir in der Nachbarschaft. Und ich habe da Gott nicht verstanden und ich habe auch nicht gesehen, dass da mein Glaube mir jetzt echt eine Erfüllung geben kann oder mich durchträgt oder mich hält. Obwohl ich es doch gewusst habe seit Kindheit, was Sinn des Lebens ist oder wer mein Sinn des Lebens sein soll. Und ich hatte eine gute Freundin, die ist auch christlich aufgewachsen und ist genauso christlich gewesen wie ich, oder ist es immer noch. Und dann habe ich mit ihr mal geredet und habe gefragt, du, was ist denn dein Sinn des Lebens oder was ist unser Sinn des Lebens? Und ich war voll gespannt irgendwie, weil ich dachte, die muss es doch wissen. Also und dann sagt sie zu mir, das sind meine 5 Kinder. Mein Sinn des Lebens ist, dass ich meine Kinder erziehe, dass ich für sie da bin und das ist der Sinn meines Lebens. Und ich stand neben ihr und habe so gedacht, danke, das ist schön für dich, wenn du weißt, was für dich dein Sinn des Lebens ist und du einen hast und findest, aber ich habe keine Kinder, ungewollt und hör mir quasi gerade an, oder so kam es bei mir zumindest an, dein Leben hat keinen Sinn. Dein Leben ist nicht wertvoll, weil du hast keine Kinder, Kinder sind Sinn des Lebens, dann guck mal, wo du bleibst. Und in dem Dilemma bin ich einfach gesteckt und wusste nicht, was wirklich Sinn von meinem Leben ist.
Na super, dann saßen wir irgendwie doch im gleichen Boot, obwohl wir uns dann noch gar nicht gekannt haben, gell? Dein Sinn des Lebens, Gott, war irgendwie ja, so gefühlt in der Theorie oder auf dem Papier vorhanden, aber hat dich dann auch nicht wirklich getragen in solchen Lebenskrisen. Und ich vergleiche das manchmal so ein bisschen wie mit einem Auto. Das erfüllt ja seinen Sinn und Zweck auch nicht, wenn es nur in der Garage steht. Und ja, oder zum Beispiel die Taufe. Ja, also deine Taufe macht dich ja jetzt auch nicht zu einem Christ, der sein Glaube lebt oder dem sein Glaube auch wirklich ein tragfähiges Fundament geben kann. Und ja, deshalb möchte ich euch jetzt mal noch kurz die Fortsetzung von meiner Geschichte erzählen. Also wie gesagt, mein Sinn des Lebens war nach dieser langjährigen Beziehung dann erstmal gefühlt komplett weg. Das hat mir den Boden unter den Füßen weggerissen. Aber dann ungefähr schon so zum selben Zeitpunkt, vielleicht sogar auch einen Tick schon früher, da ist ein anderer in mein Leben gekommen. Und zwar er. Stellt euch jetzt mal vor, so vor eurem inneren Auge, 1,92 groß, dunkle Haare, blaue Augen, mega sportlich, wahnsinnig sexy. Nein, Spaß, Spaß, Spaß. Also von daher jetzt nicht schon wieder an einen Mann denken. Es war echt damals eine riesen Baustelle von mir, auch wenn ich da jetzt nicht so ins Detail gehen muss. Aber ja, also wenn ich früher das Wort er hörte, da dachte ich wirklich zuerst mal an Mann. Ja, ein Mann wie so aus einem Bilderbuch oder wie aus einem Märchenbuch. Am besten noch einer, der mir ganz viel Liebe und Anerkennung gab. Ja, danach sehnt sich ja irgendwie jede Frau oder so, dass er fühlt sie. Ja, guck einfach mal so ein bisschen in dich herein. Welche Erfahrungen hast du da schon mit dem Thema gemacht, mit Männern oder auch mit deinem Partner? War oder ist da immer alles vollkommen reibungslos? Jetzt mal Hand aufs Herz. Oder manche grinsen schon. Oder gibt es da vielleicht auch manchmal Herausforderungen? Ja, oder ist es vielleicht für dich auch generell schwierig, überhaupt den passenden Partner zu finden? Vielleicht hast du ja auch deinen Partner inzwischen verloren durch Trennung oder Tod. Also ganz ehrlich, manchmal, da hatte ich dann tatsächlich auch mal Phasen in meinem Leben, da dachte ich, hey, vielleicht wäre das Leben ganz ohne Mann doch einfacher. Und früher noch als Single, da habe ich mich natürlich danach gesehnt, jemanden zu haben. Aber dann, wenn ich mal wieder einen Freund hatte, dann war es auch wieder nicht recht. Also irgendwie, es war irgendwie immer schwierig, ganz egal, worum man das Blatt gewendet hat. Und letztlich war ich, kann ich sagen, mein ganzes Leben lang auf der Suche nach echter Liebe. Also was ist echte Liebe? Eine Liebe, die meinem Leben wirklich Sinn gibt. Irgendwas, was mir Erfüllung gibt. Aber ich fand keinen, der mir diese Liebe und Annahme so geben konnte, wie ich sie mir gewünscht hätte. Einen, der mich durch und durch versteht. Einen, der mich so akzeptiert, wie ich bin, ohne mich verändern zu wollen. Einen, der mir zuhört, der meine tiefsten Bedürfnisse und Sehnsüchte am besten schon kennt, bevor ich sie überhaupt ausspreche. Einem, dem ich voll und ganz vertrauen kann. Einen, der mich bedingungslos liebt. Mein Mann, mit dem ich jetzt Gott sei Dank inzwischen 12 Jahre verheiratet sein darf, der hat es mal so beschrieben, als ich dich kennenlernte, da hatte ich den Eindruck, dass du wie so ein großes schwarzes Loch in deinem Herz hast, in das kein Mensch füllen kann. Und in meinem Herz, da kam einfach nichts wirklich an. Ja, es floss manchmal wie so rein, aber dann auch wieder raus. Und einen Moment später war es dann halt auch schon wieder weg. Und deshalb, ja, habe ich einfach erkannt, dass menschliche Liebe Grenzen hat. Menschliche Liebe, auch wenn es dein absoluter Traumpartner ist, die kann niemals vollkommen sein. Und menschliche Liebe, die kann auch nicht Löcher im Herz stopfen. Da würde ich, ja, das wäre eine völlige Überforderung von jedem, der das vielleicht dann für jemand probiert, hinzukriegen. Und menschliche Liebe, die ist ja auch oft an Bedingungen geknüpft. Vielleicht kennst du den Satz, ja, ich liebe dich, wenn. Ich liebe dich, wenn du mir treu bist. Ich liebe dich, wenn du mir 2 Kinder schenkst. Ich liebe dich, wenn du das und das machst. Und ehrlich gesagt, es kommt immer noch hin und wieder vor, dass ich mich von meinem eigenen Mann ungeliebt fühle. Also rein von meinem Gefühl her, von meinem Kopf natürlich nicht, aber von meinem Gefühl her. Und zwar, wenn er Dinge tut, die für mich nicht in das Bild eines liebenden Ehemanns passen. Und ich glaube ehrlich gesagt jetzt nicht, dass ich da die Einzige bin oder dass ich die Ausnahme bin, die manchmal wie so ein Liebesloch im Herz fühlt. Und umgekehrt ist es ja auch genauso. Thema Fehler. Also wir alle machen ja Fehler. Ich glaube, wenn ich jetzt fragen würde, wer hat noch nie in seinem Leben irgendeinen Fehler gemacht, da kann sich keiner melden, weil wir alle Fehler machen. Ja, jeder Mensch tut es. Das ist typisch menschlich. Und obwohl ich liebe, kann ich auch gleichzeitig verletzen. Und zwar allermeistens, zumindest bei mir ist es so, die Person, die ich am meisten liebe, weil ich da nicht so viele Hemmungen habe. Ja, ich verhalte mich euch gegenüber ordentlich. Aber wenn ich jetzt mit meinem Mann irgendwie mal einen Streit habe, dann bin ich froh, dass ihr das nicht mitkriegt. Also das ist einfach so, ne? Also man macht sich schuldig, jeder macht sich schuldig, wenn wir mal ehrlich zueinander sind. Und christlich kann man jetzt, also christlich ausgedrückt heißt es, der Mensch ist ein Sünder. Klingt jetzt so ein bisschen hu, okay, aber eigentlich ist es ja die Realität, ja? Also es gibt niemanden auf der Erde, der nicht auch mal Fehler macht oder andere verletzt. Und das Interessante ist, wenn sich jemand für euch im Humanismus auskennt, also im Humanismus gilt es übrigens gerade andersrum. Ja, ich war gestern erst auf einer Fortbildung zum Thema neue Autorität, PS, ich weiß immer noch nicht, was neu dran sein soll, egal. Und da hieß es, ja, der Mensch ist gut. Der Mensch ist von Natur aus gut. Da dachte ich, okay, also ich fühle mich nicht von Natur aus gut, ganz ehrlich. Ja, und also aus christlicher Sicht sagen wir, der Mensch ist erstmal ein Sünder und hat Fehler. Und jetzt ist da aber auf der anderen Seite, da glaube ich jetzt persönlich inzwischen dran, dass es auf der anderen Seite eben Gott gibt. Und im Gegensatz zu uns Menschen ist jetzt dieser Gott vollkommen und ohne Fehler. Ja, das ist so der riesengroße Unterschied zwischen mir und Gott. Eben weil er halt Gott ist. Und man könnte auch sagen, dass Gott die Liebe in Person ist. Während meine Liebe an Grenzen stößt oder an Bedingungen geknüpft ist, wenn ich mal ganz ehrlich zu mir selber bin, da ist jetzt Gott die vollkommene Liebe. Und es passt nicht zueinander, ja? Also ich bin völlig unterschiedlich im Gegensatz zu Gott. Und jetzt gibt es da halt dieses Problem der Schuld, ja? Also meine Schuld, alles, was ich falsch mache oder womit ich andere verletze, das trennt mich von Gott, weil er eben diese hundertprozentige Liebe ist. Und symbolisch kann man jetzt dieses Getrenntsein von Gott wie durch so einen tiefen Graben darstellen. Der Mensch und Gott, die scheinen jetzt eben durch so diesen Graben der Schuld wie voneinander getrennt zu sein. Die kommen irgendwie nicht zueinander. Und früher hatte man eine ganz interessante Methode, um dieses Problem zu lösen, weil da haben die Menschen ja noch Tiere geopfert. Also dadurch hofften sie, dass diese Verbindung zwischen ihnen und Gott wiederhergestellt werden kann. Und Tiere, die mussten beim Opfern komplett fehlerlos sein. Die durften keinen Makel haben. Ja, da kann ich jetzt nicht das letzte Huhn bringen, das eh schon irgendwie rumhumpelt oder so, sondern das musste wirklich dieses beste Huhn aus dem ganzen Hof sein, sozusagen, das ich dann für Gott sozusagen opfer. Und sonst wäre das Opfer quasi aus ihrer Sicht damals von Gott nicht akzeptiert worden. Und sie hofften dann eben, dass Gott ihnen dann dadurch vergibt, ihre ganze Schuld, ihre ganzen Fehler. Und wir Christen glauben ja jetzt inzwischen zum Glück, dass dieses Blutvergießen von damals ein Ende hat. Und zwar durch den Tod von Jesus am Kreuz. Also ein für alle Mal ist es damit ja zu Ende gegangen. Und es braucht also sozusagen heutzutage diese Tieropfer nicht mehr, damit unsere Schuld von Gott vergeben wird. Denn Gott hat ja aus Liebe zu uns, hat er sich ja selber zu Menschen gemacht in der Person von Jesus. Und Jesus war jetzt eben der Einzige ohne Fehler und ohne Makel. Und im Christlichen sagten wir auch, er war wahrer Mensch und wahrer Gott. Und Gott, der hat keine Fehler. Und Jesus hat sich jetzt sozusagen als das letzte und dieses endgültige Opfer aus Liebe zu mir geopfert und ans Kreuz schlagen lassen. Für jede einzelne von uns. Also wenn man sich das mal so bewusst macht, was er für uns macht, also das ist für mich unfassbar. Und durch seinen Tod eben gerade deshalb, weil Jesus ohne Fehler war, konnte er jetzt für meine Fehler bezahlen. Und er hat meine Schuld ein für alle Mal ausgeräumt dadurch, eben Und dadurch hat er jetzt den Weg zu Gott wieder freigemacht und die Beziehung wieder hergestellt aus Liebe. Und der Weg zu Gott ist jetzt seitdem frei. Und es gibt jetzt keinen Graben mehr zwischen uns und Gott. Der ist ausgeräumt. Das Kreuz, das ist jetzt wie so symbolisch, das sieht man an dem Bild ganz deutlich eigentlich, dass es wie zu so einer Brücke geworden ist. Und jetzt habe ich quasi als Mensch die freie Entscheidung, ob ich jetzt den Weg rüber zu Gott laufen möchte, ob ich diese Beziehung auch von meiner Seite aus eingehen möchte. Denn von Gottes Seite aus ist ja das Angebot schon da. Und Jesus hat am Kreuz schon dafür gesorgt, dass der Weg rüber zu Gott sozusagen frei ist. Das ist wie so, ich sage immer, das ist wie so ein Gutschein. Ich habe einen Gutschein und es ist meine Freiheit, ob ich den jetzt einlösen will oder nicht. Und wenn ich mich jetzt dazu entscheide, diese Liebesbeziehung mit Gott einzugehen, werde ich von seiner bedingungslosen Liebe erfüllt. Seine Liebe, die hat also keine Bedingungen und keine Grenzen wie menschliche Liebe. Die ist einfach vollkommen. Der Philosoph Blaise Pascal, der hat mal gesagt, im Herzen eines jeden Menschen gibt es eine Leere, oder man kann auch sagen ein Loch, die nur Gott durch seinen Sohn Jesus Christus füllen kann. Und das kann ich heute so im Nachhinein betrachtet absolut bestätigen. Ich habe noch keine Person, auch kein Mann auf dieser Erde kennengelernt, der so 100% perfekt ist, der es hinbekommt, all meine Bedürfnisse, all meine innersten Sehnsüchte zu erfüllen. So jemand existiert einfach nicht. Und ich bin auch überzeugt davon, dass das kein Mann hinbekommen würde, außer wenn er sich selber dabei aufgeben würde. Aber so einen Mann wünscht man sich ja dann auch wieder nicht, der zu allem Ja und Amen sagt. Und ja, das ist auch wieder schwierig. Und seitdem ich jetzt eben von ganzem Herzen dran glaube, dass nur Gott allein meine innersten Sehnsüchte stillen kann, mir quasi seine göttliche Liebe gibt, die eine ganz andere Dimension hat als menschliche Liebe, da lebe ich anders und setze auch andere Prioritäten in meinem Leben. Und das heißt, ich bin jetzt seitdem nicht mehr ständig auf der Suche nach irgendeinem neuen Sinn oder einem neuen Glück in meinem Leben. Und ich muss nicht mehr ständig dieses oder jenes ausprobieren, um meinem Glück näher zu kommen, denn ich fühle mich jetzt angekommen, weil Gott mein neuer Sinn im Leben ist. Und seitdem bin ich unabhängig von äußeren Umständen. Ich bin glücklicher als vorher und habe, ja, ich würde auch sagen, mehr inneren Frieden in mir. Und da gibt es so ein Lied, das kennt vielleicht die eine oder andere von euch, das heißt Freude, die von innen kommt. Freude, die mir niemand nimmt. Herr, du machst mein Leben hell mit dem Licht deiner Liebe. Und genauso empfinde ich die Liebe von Gott, die für mich aus meiner Sicht mit keiner menschlichen Liebe vergleichbar ist. Und jetzt möchte ich euch kurz erzählen, wie es bei mir dazu gekommen ist mit diesem Erfülltsein von Gott. Also ich habe es ja vorhin schon anklingen lassen. Ich bin ja in einer Familie aufgewachsen, als Einzelkind leider. Und mir war immer langweilig am Wochenende. Also meine Eltern hatten nichts mit Kirche zu tun. Und sonntags hatte ich halt auch niemanden zu spielen. Und da war eine Freundin und die hat gemeint, ja, kannst schon mit mir spielen, aber ich gehe da halt in Kinderkirche. Dachte ich, ja gut, Kinderkirche, besser wenn nichts, gehen wir halt in Kinderkirche mit. Und dann kann ich mich auch noch so dran erinnern, wie meine Eltern mir für Spenderbüchsle immer so 50 Pfennig mitgegeben haben. Meine Freundin durfte eine Mark reinschmeißen in das Spendendings. Dann dachte ich schon, okay, Stellenwert von meinen Eltern war jetzt nicht so mit Kirche. Und ja, das heißt, da bin ich eigentlich so in die Kirche reingewachsen, so ein bisschen. Ja, also ich bin dann eben in Kinderkirche gegangen, später Konfirmandenunterricht. Aber also ich habe es halt einfach nicht so richtig verstanden. Also für mich hat jetzt Gott in meinem Alltag nicht so die Rolle gespielt. Ja, ich war halt in der Kirche und dann bin ich wieder heim. Und dann habe ich halt mein Leben so gelebt wie alle, ob die jetzt sonntags in der Kirche waren oder nicht. Also das hat für mich damals keinen Unterschied gemacht. Und dann habe ich ja tatsächlich sogar irgendwann angefangen, Theologie zu studieren. Einfach so, weil ich halt noch ein zweites Fach gebraucht habe mit BWL. Ich gehe ein bisschen mit der Kirche aus, studiere nur Theologie. Also war echt ein bisschen heftig. Und dann saß ich da in der Vorlesung. Das war so ein kleines Seminar immer. Also es war in Mannheim. Das ist ein ganz kleiner theologischer Lehrstuhl. Und da saßen dann andere bei mir in dem Seminar. Die haben so von Jesus geredet. Also für mich gefühlt, wie wenn die mit dem verheiratet gewesen wären. Das ist richtig so ich dachte, hä, also die sind alle so ein bisschen komisch. Ja, also ich konnte das damals nicht einordnen. Und zeitgleich zu meinem Studium hat mich dann einer vom Kirchengemeinderat gefragt, von meiner Kirche, ja, ob ich mir nicht vorstellen könnte, so eine Prädikantenausbildung zu machen. Weil schon damals war es schwierig mit Pfarrermangel und so und Gottesdienste braucht man von Laienpredigern. Und dann habe ich halt diese Prädikantenausbildung angefangen. Es war so einmal ein Wochenendkurs und da war so einer, der war so in meinem Alter, alle anderen waren schon so ein bisschen älter. Und dann haben wir die Mittagspause zusammen verbracht, der hieß Daniel. Und dann hat er auch schon wieder so komisch angefangen, über Jesus zu reden. Und da dachte ich, jetzt nicht schon wieder so einer. Also irgendwie ganz komisch. Ja, und dann hat er mir halt erzählt, wie er da seine Beziehung mit Jesus führt und Bibel lesen und beten und was weiß ich. Und ja, okay, kenne ich jetzt nicht so, also ich kenne Vater Unser. Ja, er wird gern mal für mich beten. Und ich, ja, mach, also Vater Unser oder was will ich jetzt beten? Ah, nee, so mit seinen eigenen Worten. Ja, also habe ich noch nie gekannt vorher, so mit eigenen Worten beten. Ja, also ob das für mich okay wäre, das würde er, das hat er gerade voll auf dem Herzen. Dann dachte ich, okay, ich habe schon andere Annäherungsversuche in meinem Leben erlebt. Also, wenn er will, soll er es halt machen, gell? Also ich konnte es nicht einschätzen, ja, ob er seine Hand auf meine Schulter legen durfte. Und es wird immer komischer. Und, naja, soll er halt machen, gut, okay. Dann hat er das gemacht und hat, wir waren beim Wald spazieren. Also es war ein Herrenberg da bei der Ausbildung. Und dann hat er losgelegt und hat gebetet. Und es war so heftig. Der hat Sachen gebetet, die konnte er über mein Leben nicht wissen. Also es war völlig verrückt. Ich habe gedacht, woher weiß der das alles? Und dann hat er auch, also ich war super berührt. Ich bin jetzt eigentlich nicht so nah am Wasser gebaut und habe voll geheult. Und also der hat gefühlt mein ganzes Leben so runtergebetet. Und dann hat er irgendwann aufgehört. Und dann sage ich, was war denn jetzt das? Woher weißt du das alles? Ja, das hat ihm Jesus gesagt. Ich, aha, okay, also so eine Beziehung zu Jesus habe ich jetzt nicht. Ja, ob ich mein Leben Jesus geben will. Und ich, hä? Habe ich auch nicht gekannt, also wusste ich auch nicht, was das bedeutet. Und dann hat er mir halt das erklärt da mit diesem Kreuz und dem Graben, was ich vorher erzählt habe. Und dass man diese Beziehung mit Jesus leben kann. Und dass er deinem Leben dann eine ganz neue Art von Erfüllung gibt. Ich, okay, will ich, machen wir. Also ist eh gerade alles scheiße in meinem Leben, Beziehungen vorbei und alles ganz schrecklich. Ich habe keinen Sinn mehr im Leben, dann probieren wir es mit Jesus quasi. Und dann haben wir halt so ein Übergabegebet gesprochen und dann, ja, ging es. Also ich habe echt gedacht, ich bin wie so ein neuer Mensch, ich konnte es gar nicht beschreiben. Also es war ganz heftig und mir ging es irgendwie so, wie wenn jetzt so dieses Loch in meinem Herz seit dem Gebet wie so ein Stück kleiner geworden ist. Also völlig verrückt. Ich bin dann heimgekommen noch zu meinen Eltern, damals natürlich noch zu Hause gewohnt, ja. Und dann kam ich heim völlig verspult und meine Mutter, hat irgendwelche Drogen genommen? Was ist mit dir los? Und ich, nein, ich habe Jesus kennengelernt. Ich, aha, okay, jetzt hat sie den totalen Ding weg. Also sie konnte es überhaupt nicht verstehen. Aber meine Eltern haben dann letztendlich durch mein Leben, glaube ich, erkennen dürfen, was Jesus in den Menschen verändern kann. Also es ging dann noch viel weiter, aber das wird jetzt zu weit führen. Genau, also seitdem ist Jesus wirklich so die Quelle meiner Liebe, meiner Kraft, meiner Hoffnung, die Quelle einfach von allem. Und deshalb ist es mein Ziel, seitdem jeden Tag in dieser Verbindung zu Jesus wie so, zu so einer Quelle zu leben. Und ich vergleiche das immer sehr gern mit einer Lampe. Ja, also eine Lampe, die kann ja auch nur leuchten, wenn sie in die Energiequelle reingesteckt wird, also wenn das Kabel in die Steckdose kommt sozusagen. Und trenne ich die Verbindung zur Quelle, dann ist eben auch die Energie weg, ist die Kraft weg und die Lampe leuchtet nicht mehr. Und wenn ich noch so oft auf den Schalter drücke, ist einfach nichts mehr da. Und deshalb ist es halt auch so wichtig, dass ich mir jeden Tag vornehme, eben mit Gott wie so zu verbunden zu sein. So sein, wie die Lampe eben an die Energiequelle angeschlossen ist, so möchte ich mit Gott in Verbindung sein, weil eben er meine Kraft und meine Liebesquelle ist und weil von ihm alles für mich kommt. Das heißt, Gott erfüllt mich. Das heißt, Gott, der lässt sich sehr gern anzapfen. Ja, ich stelle mir das manchmal vor, wie er sich freut, wenn ich so in enger Verbindung mit ihm lebe und ihm vertraue. Und ja, dadurch ist der Gott, also ist Gott zu einem neuen Sinn, zu dem Sinn meines Lebens geworden, was noch dazu Ewigkeitswert hat. Meine eigene Kraft, die hat Grenzen. wie viele Menschen sind irgendwann mal ausgebrannt. Ja? Und ich versuche jeden Tag wirklich an Gott auch dran zu sein, Zeit zu verbringen, wie mit so einem Partner, und mich von ihm erfüllen zu lassen. Und wie das geht, da gibt es jetzt natürlich verschiedene Möglichkeiten, aber ich will das einfach auch noch ganz kurz erklären, weil man sich das manchmal nicht so vorstellen kann, wie man denn jetzt mit Gott diese Beziehung führen kann. Und das ist wirklich wie eine Beziehung zwischen Menschen. Also alles beginnt mit einer Kennenlernphase. Und man trifft sich und man redet miteinander. Und ganz banal ausgedrückt, dieses Reden miteinander, das ist Beten mit Gott. Ich kann Gott ja nicht sehen und deshalb rede ich mit ihm eben durchs Beten. Und ich kann Gott im Stillen oder auch mit hörbaren Worten sagen, was mir gerade auf dem Herzen liegt. Und das Coole ist ja, dass es bei Gott sicher ist. Manche Menschen, die missbrauchen ja dann vielleicht dein Vertrauen, die erzählen Sachen weiter. Bei Gott weiß ich, das bleibt bei ihm. Bibel lesen. Früher, ganz ehrlich, ich bin jahrelang in die Kirche gegangen. Ich habe zur Konfirmation eine Bibel geschenkt gekriegt, die lag jahrzehntelang bei mir im Bücherregal. Die wurde nicht einmal aufgeschlagen. Ich hatte keine Ahnung, was ich damit anfange. Und ich glaube, da stehen so viele gute Dinge drin. Und wenn ich Menschen habe, die sich damit vielleicht schon ein bisschen besser auskennen wie ich, dann merke ich, dass die Bibel nicht nur so ein uraltes, verstaubtes, altes Buch ist, sondern dass die heute auch noch für mich Wahrheiten enthält, die mir einfach im Leben wichtig werden können und die mir Halt und Sicherheit im Leben geben können und die mich auch ermutigen können. Und will ich dich einfach ermutigen, da auf Entdeckungsreise zu gehen. Und Beziehung lebt sich auch nicht gut allein, sondern das braucht Gemeinschaft. Und deshalb sucht ihr Leute, die zusammen mit ihr Glaube leben, Glaube teilen, wo man zusammen Bibel lesen kann, beten kann, im Gottesdienst Gemeinschaft hat, also solche Dinge. Aber ich glaube, das muss ich euch Meimsheimer nicht unbedingt sagen. Ihr habt das schon, glaube ich, ziemlich toll in eurer Kirche, so wie ich das hier wahrnehme. Das ist echt cool. Und die Beziehung zu Gott, die vergleiche ich manchmal wie mit so einem Schokobrunnen. Ja? Ich habe die oberste Schale und da sage ich, das ist die Gottschale. Und das heißt, mein Job ist, es heißt Christ, dass diese oberste Schale mit Gott voll ist. Das fängt schon morgens an, dass ich Zeit mit ihm verbringe, dass ich bete, dass ich ein Stück in der Bibel lese, dass ich vielleicht eine halbe Stunde früher aufstehe wie normalerweise und dass ich da Zeit mit Gott bringe. Und nur das, was jetzt überfließt aus dieser ersten Schale, das ist das, was ich anderen weitergeben kann. Weil wenn meine oberste Schale schon leer ist, dann mache ich alles aus eigener Kraft und dann bin ich irgendwann mal ausgebrannt oder komme in Burnout oder sonst irgendwas. Und ich glaube, gerade heutzutage auch in der Kirche, da sind ja noch einige Menschen, aber nur einige wenige sind engagiert. Und dass man da auch wirklich aufpasst aufeinander und sagt, hey komm, jeder kann ein bisschen was geben, jeder kann sich ein bisschen einbringen und dann ist für den Einzelnen nicht zu viel. Und wenn ich das aus Gottes Kraft heraus mache, dann macht es sogar Spaß in Gemeinschaft. Ja, der Bibi ist dann bei dir weitergegangen, nachdem du gemerkt hast, dass da zwar Gott schon du theoretisch irgendwie der Sinn deines Lebens war, aber wie ging es dann in der Praxis weiter?
Ja, also ich hatte eine Glaubenskrise und habe da aber gemerkt, ey, das Leben ohne Gott, das ist auch irgendwie nichts. Das ist leer, das erfüllt überhaupt nicht und das will ich so auch nicht. Und habe dann gedacht, ich will schon wieder zurück in ein Leben mit Gott. Aber gleichzeitig habe ich ihm immer Vorwürfe gemacht und habe ihn angeklagt und gesagt, ich verstehe dies nicht und das nicht und warum erhörst du mir dieses Gebet nicht, weil ich weiß noch, was gut ist für mich und ich habe Gott einfach nicht verstanden. Und ich habe gewusst, also irgendwas stimmt hier nicht, irgendwas ist noch nicht gut und es muss an mir liegen, weil ich wusste ja, Gott ist perfekt, Gott ist gut, aber ich habe nicht gesehen, was an mir noch nicht so gut ist. Und ich habe gebetet, dass Gott mich verändert, über 10 Jahre lang, fast 15 Jahre lang. Und Gott hat es nicht erhört, dieses Gebet in dieser Zeit. Und das habe ich auch nicht verstanden, weil in der Bibel steht doch, wer mich sucht, wenn er mich von ganzem Herzen sucht, lasse ich mich von euch finden. Und ich suche dich doch. Und wieso versteckst du dich und warum erhörst du nicht meine Gebete? Und das war echt schwierig. Und ich habe in der Bibel gelesen und kam aber ehrlich gesagt auch nicht auf die Idee, das zu tun, was in der Bibel steht. Ich habe immer gesagt, ich glaube an Gott und ich glaube an das, was in der Bibel steht, aber ich habe gar nicht danach gelebt. Das habe ich aber zu der Zeit noch gar nicht gemerkt oder kapiert. Und ja, ich hatte viele Christen auch um mich. Meine ganze Familie ist fast christlich unterwegs und viele christliche Freunde, aber die konnten mir auch irgendwie nicht helfen. Und so bin ich echt drin gesteckt in dieser Misere und bin nicht weitergekommen. Ja, und dann habe ich eine E-Mail gekriegt von meinem Pastor. Da stand drin: Hallo, ihr Neuensteiner, da kommen ein paar, oder eine Missionarsfamilie kommt nach Neuenstein und die brauchen ein paar kräftige Helfer, habe ich ja schon vorhin erzählt. Das waren die Bolands und da habe ich mitgeholfen und so haben wir uns ja kennengelernt. Dann haben wir E-Mails, WhatsApps geschrieben, eigentlich erstmal nur organisatorisch und so sind wir in Kontakt gekommen. Und ja, dann waren sie da und die Claudia hat mich gefragt, ob wir joggen gehen. Haben wir das vorhin schon erzählt oder war das nur am Tisch? War nur am Tisch. Okay. Und genau. Und wir sind zusammen joggen gegangen. Und ich bin ein bisschen raus. Ich habe ja, wir haben einfach beim Joggen quasi uns kennengelernt, haben da viel geredet, sind ein bisschen langsamer gelaufen, dass wir noch Luft haben zum Atmen. Und habe einfach über unseren Glauben auch erzählt und uns so kennengelernt, habe über Jesus geredet. Und ich habe dann auch erzählt, in welche Kämpfe ich stecke und was ich alles nicht verstehe. Und Claudia, die guckt mich nur an und sagt, hey, ich verstehe dich nicht. Wo ist denn dein Problem? Und in der Bibel steht doch dies und das drin. Also sie hat mir echt biblische Wahrheiten um den Kopf geschmissen. Das waren jetzt nicht unbedingt Sachen, die mir völlig neu waren. Also es fängt an mit Gott ist die Liebe und Gott liebt die ganze Welt. Das hätte ich unterschreiben können, das weiß ich, Gott liebt die ganze Welt. Aber dass er mich liebt, das konnte ich jetzt nicht so glauben. In meiner Bibel war da wie so ein Sternle, Gott liebt alle, nur die Debbie nicht. Und glaube ich, hey, guck doch mal richtig rein. Und das steht doch in der Bibel überhaupt nicht drin, dieses Sternle. Und wie gesagt, es war eigentlich nichts Neues für mich, aber irgendwie habe ich das gebraucht, dass mir das jemand an den Kopf wirft und mir jemand einfach zusagt oder zuspricht. Und es war dann einfach so krass, weil mir ein Licht nach dem anderen aufgegangen ist und ein Zweifel nach dem anderen ist weggegangen. Und wir waren oft joggen und das ging dann ständig eben so, dass wir über irgendwas geredet haben und ich erzählt habe und Claudia gesagt hat, hey, guck doch in die Bibel rein, da steht was anderes. Und die Bibel ist die Wahrheit und glaub das und das konnte ich dann. Und das war so der Anfang von was ganz Neuem einfach. Oder ich habe ihr erzählt, ich kenne ja die Bibel, ich bin ja so aufgewachsen, ich kenne Jesus, ich kenne Gott, alles kein Problem, aber der Heilige Geist, mit dem kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht so viel anfangen. Und dann hat sie für mich gebetet, ganz normales Gebet. Und ich habe dann gesehen, wie so ein grauer Schleier von meinen Augen weggefallen ist oder weggegangen ist. Das war vorher grau und plötzlich war das nimmer grau. Und ich habe das richtig wahrgenommen. Und ich bin dann heim und bin ja brav, habe dann wieder Bibel gelesen. Und plötzlich standen da andere Sachen drin. Also gefühlt waren die da vorher nicht drin gestanden oder die haben mich plötzlich angesprochen oder ich wusste plötzlich, das hat was mit mir zu tun. Es fängt an mit dem Missionsbefehl, mache zu Jüngern alle Völker. Das habe ich schon Millionen Mal gefühlt gelesen, aber das hat nichts mit mir zu tun, das können Missionare machen. Und plötzlich habe ich kapiert, das sagt Jesus zu mir, das hat was mit mir zu tun. Und plötzlich wollte ich das sogar machen, also ich wollte das von mir aus. Oder ich habe gelesen, tut Buße und lasst euch taufen. Und ich, ja, also wie eindeutiger soll es denn noch drinstehen, dass Gott es möchte, und habe ich mich taufen lassen. Und so ging das eben ständig, dass ich eben was gelesen habe in der Bibel, was ich gefühlt vorher noch nie gesehen habe. Und ja, jetzt kann ich sagen, dass es für mich einfach nichts Erfüllenderes gibt, als die Freundschaft mit Jesus. Einfach zu wissen, dass er mich liebt. Er hat mich schon geliebt, als ich noch zickig war und motzig war und ihm manches an den Kopf geworfen habe. Und ich darf ihn jetzt auch lieben und das erfüllt mich einfach mega. Und ich merke auch, dass wenn ich jetzt das tue, was ich lese in der Bibel, dass das Beste ist, was ich machen kann. Weil ich weiß, nicht mein Plan ist der Beste, sondern sein Plan ist der Beste. Er hat einen großen Überblick. Er weiß, was gut für mich ist. Und es fängt an in der Bibel mit, seid gastfreundlich, dient einander, vergebt einander. ja, wie deutlicher soll es noch drinstehen? Ich, jetzt plötzlich sehe ich das und lese es das so, dass es ja so deutlich drinsteht. Und merke einfach, ja, das will ich machen, weil ich Jesus vertraue, dass es gut meint mit mir. Und er hat uns vergeben, er hat mir vergeben. Wer bin ich denn dann, dass ich anderen nicht vergebe? Und ich merke einfach, dass dieses Gehorsam oder diese Treue Gott gegenüber ein mega Wert mir gibt oder Erfüllung gibt im Leben. Und ich habe voll die Sehnsucht gekriegt, einfach mein Leben und meine Zeit für ihn zu verbringen, mit ihm zu verbringen und für ihn zu gebrauchen, ja, eben weil ich ihn liebe. Und es ist nicht so, dass jetzt keine Krisen mehr da sind. Erst vor zwei Jahren ist es jetzt her, da hat meine Nichte mit 17 Jahren sich das Leben genommen. Und diese Schicksalsschläge, die gehen nicht vorbei oder die hören irgendwie nicht auf. Die Welt ist irgendwie so schlecht. Und nur weil ich jetzt enger mit Jesus verbunden bin, heißt es nicht, dass es mir jetzt besser geht und eben alles tippitoppi ist. Aber ich merke eben, dass ich nimmer umgehauen werde, so wie ich früher umgehauen worden bin, sondern dass ich ein Fundament habe und dass ich was habe, an dem ich mich festhalten kann und jemand habe an der Seite, der mich festhält. Und so kann ich sagen, ja, das ist das, was mich erfüllt, mein Leben und meine Zeit für Jesus hinzugeben. Seinen Willen tun, ich fand es früher ganz schrecklich, gehorsam sein und so. Und jetzt merke ich, wie mega cool das ist und wie viel Spaß das macht und wie erfüllend das einfach ist. Und ja, nicht nur das Tun, sondern auch wirklich einfach sein Kind sein, in seiner Gegenwart auftanken und andere einfach davon auch begeistern und mitzuziehen in so ein erfüllendes Leben.
Ja, Gott erfüllt, als auch wenn alles zusammenbricht. Das heißt, wenn Gott der Sinn meines Lebens ist, das ist jetzt so, wie es Debbie ja auch schon erzählt hat, das ist jetzt kein Freifahrtschein für ein immer glückliches und völlig unbeschwertes Leben. Das hat uns Gott so nie versprochen. Auch in meinem Leben, da gibt es immer wieder Situationen, da scheint plötzlich auch jetzt nicht alles zusammenzubrechen, aber mich zumindest mal, ich sag mal, kurz aus der Bahn zu werfen. Da fühlt man sich dann einfach kraftlos und hilflos. Erst vor ein paar Monaten war es so, wir haben so ein zweistöckiges Haus und unser Sohn, der Luca, der ruft mal so von oben, ja Mama, komm mal. Aber ganz ehrlich, wie oft ruft ein Kind, ja, komm halt mal, gell. Ja, da reagiert man vielleicht auch nicht gleich beim ersten Mal, ist ein bisschen nervig. Und dann gefühlte 10 Sekunden später, Mama, du solltest jetzt wirklich mal kommen, der Papa liegt da im Schlafzimmer auf dem Boden. Und dann bin ich gerannt. Dann bin ich wirklich ganz schnell gerannt. Und mein Mann ist da gerade wieder so gefühlt zu sich gekommen, lag einfach am Boden, ist ohnmächtig gewesen. Und da fängt dann natürlich das Kopfkino an. Ja, was ist das jetzt? Was war da los? Hat er jetzt irgendwie einen Tumor im Kopf? Oder da, also da fängt das totale Kopfkino an. Und dann war er natürlich im Krankenhaus, hat sich untersuchen lassen von oben bis unten. Bis heute weiß kein Mensch, was da war. Und wir hatten natürlich immer Angst, dass das dann gleich nochmal vielleicht passiert und ohne Grund und niemand weiß es. Ja? Also von daher, da fragt man sich dann auch, oh Gott, was ist da jetzt los? Oder ich habe letztens erst das war richtig krass, ich habe eine Reportage von einem Familienvater angeguckt mit seiner Familie und der ist Auto gefahren, der war auch Pastor zu einem Dienst als Pastor zu irgendeiner Predigt und dann kriegt er einen Herzinfarkt beim Autofahren und ist tot. Und dann sieht man, wie die Kinder quasi, die kleinen Kinder mit der Frau am Sarg von ihrem Papa stehen. Und da fragt man sich dann auch, hey, der Mann, der ist von ganzem Herzen Gott nachgefolgt. Ja, der hat sein Leben dafür gegeben quasi. Und warum muss das jetzt so passieren? Also diese typische Warum-Frage. Und dann wurde die Frau von diesem Pastor, diese junge Witwe, interviewt. Und jetzt haltet euch fest, jetzt sagt die tatsächlich, Gott macht keine Fehler. Gott ist treu. Ich fühle mich von ihm getragen. Wow. Diese Frau, die hat kein Loch im Herz. Natürlich, sie hat einen schmerzvollen Verlust, aber sie weiß, dass ihr Mann jetzt bei dem sein darf, den er mehr als alles andere geliebt hat, bei Jesus. Auch wenn sie es nicht versteht. Auch wenn sie nicht versteht, warum das jetzt passieren musste. Und sie vertraut Gott trotzdem und weiter. Und sie lässt ihr Loch im Herzen von Gott füllen und gibt diese Liebe dann sogar noch durch ihr Zeugnis durch die Reportage an andere weiter. Ich dachte, wow, jetzt wüsste ich ganz ehrlich nicht, ob ich da schon dazu in der Lage wäre. Gott erfüllt also selbst dann, wenn alles zusammenbricht. Dafür bete ich jeden Tag. Ich bete, dass auch mein Vertrauen in Gott immer weiter wächst, unabhängig von allen äußeren Umständen. Denn Gott ist treu, das weiß ich, das steht in seinem Wort. Und er gibt deinem Leben einen Sinn, der über dieses Leben hier auf der Erde sogar noch hinausgeht. Und diesen Sinn, den möchte ich jetzt persönlich gegen nichts mehr anderes eintauschen. Denn der hat Ewigkeitswert. Gott ist treu und Gott bleibt. Und Jesus hat ja auch gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wir müssen durch Krisen und Leid in unserem Leben nicht mehr alleine durch. Und Gott lässt uns nicht im Stich. Zum Schluss erzählt Debbie jetzt noch ganz kurz eine Geschichte aus der Bibel, weil wir ja schon immer über die Bibel geredet haben, aber jetzt soll sie auch kurz selber Thema werden.
Genau. Das ist eine Geschichte, die quasi das Ganze zusammenfasst. Ein paar Freunde von Jesus sind einmal nachts auf einem See fischen gegangen. Das hat für sie Sinn gemacht. Mit ihrer Erfahrung als Fischer war ganz klar, Fische fängt man am besten nachts. Aber die ganze Nacht über fingen sie keinen einzigen Fisch. Vollkommen erschöpft, müde und deprimiert kamen sie am frühen Morgen an Land zurück. Alle Mühe, alle Zeit, aller Einsatz umsonst. Und dann kam er. Am Ufer stand Jesus, und zwar nicht irgendein Jesus, nicht der Mensch Jesus, sondern der auferstandene Jesus, Jesus Christus, der den Tod besiegt hat. Jesus sagt den Jüngern kurz und bündig, hey, werft eure Netze auf der rechten Seite des Bootes aus. Wie würdest du nach einer langen, erfolglosen Nacht als Fischer auf dem See reagieren? Vielleicht würdest du antworten, ach Jesus, ich bin müde, ich will ins Bett. Und was soll das mit dieser rechten Seite? Das ist völlig unlogisch und macht überhaupt keinen Sinn. Das ist völlig egal, ob links oder rechts, was willst du damit? Und außerdem ist schon Tag und das macht doch alles keinen Sinn, was du hier sagst. Aber die Jünger, die vertrauen. Sie hören auf Jesus und werden tatsächlich mit randvollen Netzen belohnt. Ihre Netze sind gefüllt.
Auch wenn es sich in deinen Ohren vielleicht völlig verrückt anhört und ebenso deiner kompletten Lebenserfahrung widerspricht, versuch Gott zu vertrauen, dann wird er dir die Fülle geben, also das, was du wirklich im Leben brauchst. Durch Glaube ist viel mehr möglich, als durch unseren schlauen Verstand erklärbar ist. Davon bin ich inzwischen wirklich tief überzeugt. Und deshalb, um nochmal ganz kurz zum Anfang zurückzukommen, wie sieht's mit der Frage nach dem Sinn des Lebens bei dir aus? All das, was ihr hier am Anfang gesehen habt, das kann ich nicht mit ins Grab nehmen und ich kann es auch nicht kontrollieren. Mein Job kann weg sein, mein Geld kann weg sein, mein Erfolg kann flöten gehen, mein Häuschen genauso, mein Partner, meine Familie. All das kann vergänglich sein. Und ich glaube, dass mein Leben hier auf der Erde nur ein Augenblick ist in Bezug auf die ganze Ewigkeit. Und wenn ich die Ewigkeit in meine Überlegung mit einbeziehe, was ist dann also der Sinn meines Lebens? Was bleibt dann, wenn alles zusammenbricht? Und da gibt es jetzt für mich inzwischen nur noch eine Antwort. Mein Sinn des Lebens ist es, mit Jesus wie in dieser Beziehung, die ich vorher beschrieben habe, zu leben. Er ist meine Quelle, die Quelle meiner Liebe, meiner Kraft, meiner Hoffnung, die Quelle einfach von allem. Ich bin und ich werde immer wieder neu von Gott erfüllt, jeden Tag neu. Er gibt meinem Leben Sinn und ich darf Sinn erfüllt sein. Und dafür bin ich von ganzem Herzen dankbar. Und jetzt seht ihr hier noch zum Schluss ein Gebet. Und das ist besonders jetzt für diejenigen, die mit Jesus bisher vielleicht noch nicht diese Beziehung haben, von der ich gesprochen habe, die Jesus vielleicht noch gar nicht so richtig kennen oder ihn noch nie so erlebt haben, wie ich es jetzt erzählt habe, die es vielleicht mal versuchen wollen, ihn als so diesen neuen Sinn des Lebens auch in ihr Leben einzuladen, diese Beziehung mit ihm zu starten. Weil, ja, aus meiner Sicht ist er der Einzige, der dir diese vollkommene Liebe geben kann, die, ja, nach der wir uns im tiefsten Innern vielleicht sehnen. Und wer möchte, der kann jetzt laut oder auch in seinem Herzen dieses Gebet mitbeten. Und diejenigen, die jetzt auch schon länger an Gott glauben, die dürfen gern auch zur Ermutigung mitbeten, weil es ist ja immer auch gut, das Gott nochmal zu sagen, was Gott oder Jesus auch für dich persönlich ist. Genau. Gott, ich bin auf der Suche nach einem erfüllten Leben. Ich vertraue, dass du der wahre Sinn meines Lebens bist. Vergib mir alle meine Fehler und Untreue dir gegenüber. Es tut mir leid. Jesus Christus, danke, dass du dich für mich geopfert hast. Danke, dass der Weg zu dir frei ist. Ich laufe jetzt in deine Arme. Danke für deine bedingungslose Liebe. Du bist der Sinn meines Lebens. Amen. Debbie und ich, wir würden am Ende dann noch von der Veranstaltung bereitstehen, wenn jemand noch eine Frage an uns hat oder auch persönlich so ein Gebet wünscht, wie der Daniel damals vielleicht für mich gebetet hat. Also kommt da auch wirklich sehr gern auf uns zu. Wir beten total gern für euch. Wir haben ein kurzes Zeugnis noch zu erzählen vor ein paar Wochen, vor 2-3 Wochen. Da waren wir an einem anderen Ort zu einem Frauenfrühstück eingeladen und da haben wir für eine Frau am Ende beten dürfen. Und die hatte eine große Hüft-OP. Also irgendwie die nächste Woche musste sie dann ins Krankenhaus für die Hüft-OP. Die ist inzwischen in Reha. Und die hat mir dann geschrieben, dass ihr das Gebet so gut getan hat und sie dadurch ja einfach Kraft und auch Durchhaltevermögen gekriegt hat. Und dass sie merkt, dass inzwischen ja Jesus einfach auch immer bei ihr ist, auch wenn sie ihn nicht sehen kann. Und das hat ihr so gut getan. Und ihr könnt es sehr gern dann auch, wenn ihr wollt, ausprobieren mit diesem Gebet. Also traut euch da wirklich sehr gern, dann zu uns zu kommen.